die Perfektion des Atmens, habe ich eben gerade gecheckt. Jetzt, wenn man einatmet, wenn man ausatmet, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, dann hat man wieder ein bisschen Zeit einzuatmen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Das ist die Perfektion des Atmens.
Ist eigentlich im Yakya das Ein- und Ausatmen. Nicht? So opfert man Krishna, indem man seinen heiligen Namen chantet, der höchsten Persönlichkeit Gottes. Okay, es gibt da. Ich singe dir nochmal Jaya Radha Madhava. Und was ist, wie geht es dann weiter? Was für eine Klasse möchtest du geben? Hast du da ein 5-Punkte-Programm oder?
Erzähl doch mal kurz.
Wir haben heute ein besonderes Thema mit, weil in 2 Wochen feiert ihr, und wir hoffen, wir sind auch dabei, ihr nehmt uns in euren erlauchten Kreis mit auf, feiert ihr Jagannath Baladev Subhadra Devis Wagenfest. Hey! Und ich habe mich mal vor ein paar Wochen, hatte ich mal so ein Chill-Out, so eine Chill-Out-halbe Stunde, kennt ihr bestimmt. Und da ist man dann so auf YouTube und denkt so, wow, die 10 spektakulärsten Unfälle aller Zeiten. Ich habe natürlich versucht, überall irgendwie Krishna mitzusehen. Und dann habe ich das mir angeguckt. Wow. Und dann kam ein Vorschlag. Die 5 besten Elfmeter aller Zeiten. Das musste ich dann auch machen. Und gerade als ich mir dann das dritte Video angucken wollte, und zwar die 5 spektakulärsten Hunde, was weiß ich, irgendwas, klingelte das Telefon. Und Shyama Chandra war am Telefon. Und er fragte, ja, es wäre auch schön, wenn man ein Thema hätte für die Lecture in Berlin, ob wir dann auch schon ein Thema hätten. Und dann dachte ich so, okay, die 5 Top-Gründe, um am Jagannath-Wagenfest teilzunehmen. Und ja, da musste ich mich dann tatsächlich mir Gedanken machen, was sind denn die Top 5 Gründe, um am Wagenfest teilzunehmen. Und mal schauen, ob ich die wirklich Top Gründe heute, ob wir sie dabei haben. Wir haben sie dabei. Om Agyanati Mirandasya, Dankeschön, Jnananjana Shalakaya, Chakshur Militanyena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Sri Chaitanya Manobishtam, Stavitam Yena Bhutale, Svayam Rupa Kadamahayam, Dadati Svaparantikam, Mukham Karoti Vachalam, Pangum Langayati Girim, Yat Kripatam Maham Vande Shri Gurum Dinataranam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo
Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Krishna Rakshana Sangho Bhaktarvinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
So am letzten Sonntag war es. Am letzten Sonntag waren wir bei einem Kulturspektakel in Paderborn eingeladen. Oder wir haben uns selber eingeladen, besser gesagt. Und zwar ein guter Freund von uns, Swarnamali Nrisingha Prabhu aus Paderborn. Er hatte mitbekommen, vor einem Jahr, dass bei einem sehr schönen Schloss, Schloss Neuhaus heißt es, findet jedes Jahr ein Kulturspektakel statt, wo alle möglichen Vereine ihren Stand aufbauen. Türkische Gesellschaft, Paderborn, deutsch-russische Freundschaftsgemeinde e.V., syrische dieses und das und brasilianische Trommelparade. Das ist alles gut, nur hier, das ist ein bisschen... Und dann hat Swarnamali Nrisingha gedacht, eigentlich, wir haben ja auch Kultur zu bieten, warum sind wir ein Jahr später, das ist dann jetzt 2018, nicht auch dabei? Und er hat sich dann angemeldet und wir hatten dann auch einen Stand, der hieß... Vedische Kultur in Deutschland. So, wir waren gespannt, wie das ankam. Und zu unserer Überraschung kam sogar der Bürgermeister aus Paderborn in Anzug und Krawatte. Paderborn ist keine kleine Stadt, hat ein riesiges Einzugsgebiet. Er kam persönlich zu unserem Stand, schaute sich das an, Vedische Kultur in Deutschland. Und war sichtlich beeindruckt und hat uns allen die Hand geschüttelt und sich bei uns allen bedankt, dass wir an diesem Kulturfestival teilnehmen. Ich gedacht, das fängt ja schon mal sehr schön an. Der Bürgermeister kommt persönlich und bedankt sich. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Wir warten eigentlich noch in Berlin darauf. Wie heißt der amtierende Bürgermeister?
Michael Müller.
Also an dieser Stelle, falls er das hier vielleicht noch hören sollte später, Herr Michael Müller, Sie sind herzlich eingeladen zu unserem Jagannath-Wagenfest. Und,
ich kann ja da hingehen und so Ding abgeben
für die Einladung. Super, danke schön. Weil... Eigentlich ist es so, dass beim Jagannath-Wagenfest traditionell die wichtigste Person aus der Stadt kommt. In Jagannath Puri ist es der König persönlich, Divya Singha Maharaj heißt er, glaube ich. Und er fegt die Straße vor Jagannath, um zu zeigen, dass selbst der König auch nur ein Diener Gottes ist. Das ist keine Erniedrigung, sondern vor Krishna oder vor Gott, vor Lord Jagannath, sind wir alle seine Diener. Da ist keiner eine Ausnahme. Und der König oder der Bürgermeister würde ein großes Beispiel setzen für die gesamte Bevölkerung, zu zeigen, wenn ich schon der Diener bin, den ja immer mit einem Chauffeur zum Rathaus fährt und wieder zurück, ja, wie sieht es denn mit euch aus? So, eine weitere Überraschung bei diesem Festival war, dass die Kinder, also es gab ein Eingangstor, es wurde in einem schönen Schlossgarten veranstaltet, und genau am Eingangstor gab es einen Stand, und alle Familien, es kamen viele Familien mit ihren Kindern, die wurden dort aufmerksam gemacht, besonders die Kinder, dass jedes Kind eine Stempelkarte bekommt mit 10 freien Feldern. Und ihre Aufgabe war es, sich bei jedem Kulturstand über die Kultur zu informieren. Und wenn die Schausteller das Gefühl hatten, ja, die Kinder haben sich ernsthaft erkundigt, worum es hier geht, zum Beispiel beim brasilianischen Trommelstand oder beim syrischen Jesidenverein, was ist die Kultur, was ist die Religion, woran glaubt ihr? Solche Fragen sollten die Kinder stellen. Dann konnten die Schausteller, die haben alle einen Stempel bekommen. Wir haben auch einen Stempel bekommen. Und wir haben dann diese Karte, wir haben einen Stempel gegeben. Ja, du hast dich zufriedenstellend erkundigt und hier ist dein Stempel. Und wenn die Kinder 10 Stempel voll hatten, dann durften sie zu diesem Stand zurückgehen und da warteten dann schon allerlei Geschenke. XXL Zuckerwatte und keine Ahnung, was es da alles gab, aber es gab da einiges, was die Kinder doch sehr motiviert hat, denn es gab gar keinen Abbruch. Ständig kamen Kinder mit dieser Karte und einige wollten einfach nur den Stempel. Das ist auch, glaube ich, ganz verständlich. Aber es gab auch wirklich, ich würde mal sagen, 50% der Kinder, die haben das ernst genommen und haben dann so gefragt, worum geht es hier in diesem Stand? Wir hatten auch Poster aufgehangen von Krishna, von Arjuna, dieses große Filmposter mit der universalen Form. Ja, und dann haben wir die Bhagavad Gita aufgeschlagen mit dem Reinkarnationsbild und haben den Kindern erklärt, dass die Seele nicht stirbt zum Zeitpunkt des Todes, sondern entsprechend des Karmas, mit einfachen Worten haben wir das erklärt, in einen nächsten Körper eingeht. Und das fanden die Kinder, selbst die am Anfang so, oh, kannst nicht einfach jetzt mal den Stempel hier rausrücken und so. Selbst die konnten wir dann doch damit greifen. Und interessanterweise, ich bin in einer Schule beruflich tätig, ich soll die Kinder, die versetzungsgefährdet sind, denen soll ich nochmal auf die Sprünge helfen. Und vor 5 Wochen wurden wir eingeladen zu einem Lesewettbewerb. Da wird aus jeder Klasse das beste Kind, was lesen kann, was gut lesen kann, ausgesucht. Und die treten dann, man kann sich das vorstellen wie Germany sucht den Superstar. Die lesen dann vor und dann gibt es eine Jury. Und ich sollte in der Jury sitzen. Wir waren zu dritt. Wir hatten diese Knöpfe. Ja. So, und da haben die Kinder dann vorgelesen und wir mussten dann beratschlagen, wer von denen am besten vorgelesen hatte. Und in dieser Bibliothek, wo das Ganze stattfand, da habe ich dann ein bisschen rumgestöbert in der Pause und habe dieses Buch hier gefunden. Astrid Lindgren, Die Brüder Löwenherz. Ich weiß nicht, ob einige von euch das mal gelesen haben. Ja? Und ich hatte es mal gelesen oder mal auf Hörspielkassette gehört, als ich 12 war und konnte mich erinnern, dass es ging um Reinkarnation. Da waren 2 Brüder, der eine hatte schwere Tuberkulose und es war für ihn vorherbestimmt, dass er sterben würde, dass er nur noch ein paar Wochen zu leben hat. Und der ältere Bruder, so ein Strahlemann, der immer gut ist in der Schule, der sportlich aussieht, man nannte ihn den blonden Prinz Eisenherz. Und er versuchte, seinen Bruder zu trösten. Ja, das stimmt, du bist sehr krank. Und es ist eine ganz kleine Stelle, die eigentlich schon den Kernpunkt dieser Geschichte ausmacht. Weißt du, dass ich bald sterben muss, sagt der kleine Krümel, so nannten sie ihn. Der hieß eigentlich Karl, aber hatte den Spitznamen Krümel. Der war ungefähr 9 Jahre alt und sein Bruder war 13 Jahre alt. Weißt du, dass ich bald sterben muss, fragte ich und weinte. Jonathan, das ist der ältere Bruder, dachte ein Weilchen nach. Er antwortete mir wohl nicht gern, doch schließlich sagte er, ja, das weiß ich. Da weinte ich noch mehr. Wie kann es nur so etwas Schreckliches geben, fragte ich. Wie kann es so etwas Schreckliches geben, dass manche sterben müssen, wenn sie noch nicht mal 10 Jahre alt sind? Weißt du, Krümel, ich glaube nicht, dass es so schrecklich ist, sagte Jonathan. Ich glaube, es wird herrlich für dich. Herrlich? Sagte ich. Tot in der Erde liegen, das soll herrlich sein? Ja, sagte Jonathan. Weißt du, was dort liegt? Ist doch nur so etwas wie eine Schale von dir. Du selber fliegst ganz woanders hin. Und falls ihr Kinder habt, das ist ein autorisiertes Buch neben der Vaishnava-Literatur. Ja, so, ich habe gedacht an diesen Tag, der erste Grund, einer von diesen Top 5 Gründen am Jagannath-Wagenfest teilzunehmen, ist eigentlich Nummer 1, Lord Jagannath selbst. Das wurde mir klar, als ich mit den Kindern, die hatten dann auch gefragt, wer ist denn diese blaue Person? Und ja, man muss dann anfangen, über Krishna zu sprechen. Man muss erklären, wieso kann Gott einen Körper haben, eine Form, ein Gesicht, Arme, ein Lächeln. Das war doch für sehr viele Menschen, besonders kamen auch viele Kinder aus dem orientalischen Raum, für die war das neu. Und manche fragten auch Erwachsene, die Familien, es waren ja auch Eltern dabei, die passten natürlich auch auf, was erzählt da der Mann diesen Kindern. Die standen immer so ein bisschen zurückhaltend, standen die so im Abseits. Und das Lustige war, die Eltern kamen dann nachher, als die Kinder wieder weg waren und irgendwo rumgetobt haben, da kamen einige Eltern. Ich wollte noch mal was nachfragen. Wie ist das? Da wurde mir so klar, das ist wirklich etwas ganz Einzigartiges in der Krishna-Tradition, dass wir ein so persönliches Verständnis haben von Gott. Das ist einzigartig. Manchmal fängt man an, sich daran zu gewöhnen, aber es gibt dann doch wieder Momente, wo man sich dieser Einzigartigkeit bewusst wird. Und dann haben wir Lord Jagannath. Jagannath ist eine ganz außergewöhnliche persönliche Form Krishnas. Man sagt auch, Jagannath ist die Form Krishnas, die am ekstatischsten ist. Ja, wir benutzen in der ISKCON oft und gerne das Wort ekstatisch. Alles ist so ekstatisch. Wir hatten einen ekstatischen Kirtan. Wir hatten eine ekstatische Bhagavatam-Klasse und wir hatten ein ekstatisches Sonntagsfestessen. Es war alles sowas von ekstatisch. Und manchmal sagen wir es schon so, ich hatte einen ekstatischen Telefonanruf. Gestern habe ich ein ekstatisches Weltmeisterschaftsspiel gesehen, also manchmal. Auf jeden Fall, Krishna, wenn Krishna richtig in Ekstase gerät, also Krishna ist eigentlich immer in Ekstase, aber manchmal ist er besonders in Ekstase. Und es wird beschrieben im Chaitanya Charitamrita, da wird beschrieben, wie Krishna in seiner Form als Lord Chaitanya ekstatische Symptome zeigt. Also, wenn jemand sagt, wir hatten gestern ein ekstatisches Weltmeisterschaftsspiel und ihr seht, da hat sich gar nichts an seinem Körper verändert, dann braucht man das nicht so auf die Goldwaage legen. Aber wenn man wie Lord Chaitanya plötzlich Verfärbungen in der gesamten Hauttönung annimmt, also er hat eine goldene Hauttönung, aber plötzlich wurde die Hauttönung grün, wie die von Lord Ramachandra, oder schwärzlich, wie die von Lord Krishna. Und nicht nur das, seine Gliedmaßen, er wurde so ekstatisch, wenn man über Krishna berichtet hat oder wenn man den heiligen Namen gesungen hat, dass seine Körpergliedmaßen ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, die sind eingezogen worden, und es wird beschrieben wie eine Schildkröte, hatte Krishna dann nur noch so ganz kleine Arme und Beine, also kann man sich gar nicht vorstellen. Aber das ist genau die Form, die Lord Jagannath annimmt, und die Augen werden so groß beim Anblick seiner Geweihten, dass sein Gesicht nur noch aus Augen und einem Lächeln besteht. Ja? So, das ursprüngliche Jagannath Ratha Yatra ereignete sich im Kurukshetra vor 5000 Jahren. Und die Einwohner von Vrindavan, die hatten Krishna schon lange nicht mehr gesehen, weil Krishna ist ja nach Mathura und dann nach Dwaraka hingezogen. Und die Einwohner von Vrindavan wussten teilweise gar nicht mehr, ob sie ihn jemals wiedersehen würden. Aber dann bekamen sie die Kunde davon, dass eine Sonnenfinsternis stattfinden sollte demnächst. Und Brauch war es für alle frommen Hindus, zu einem Pilgerort zu gehen, der Kurukshetra heißt. Und wir alle kennen diesen Ort von der Schlacht von Kurukshetra. Aber eigentlich... Eigentlich dieser Ort, der hatte auch besondere Seen, wo man baden sollte zur Zeit einer Sonnenfinsternis. So, heute denken die Leute, oh, eine Sonnenfinsternis. Und sie gehen raus mit solchen besonderen Brillen, um die Sonnenfinsternis anzuschauen. Aber die vedischen Schriften sagen eigentlich, dass eine Sonnen- und eine Mondfinsternis, die ist unglückverheißend. Weil die Sonne und der Mond, das sind eigentlich himmlische Planeten, werden auch repräsentiert von himmlischen Gottheiten, einmal Surya und einmal Chandra. Und in dem Moment, wo sie bedeckt oder verdeckt werden, tritt ein sehr mächtiger Dämon namens Rahu, der tritt in Erscheinen und verdeckt diese Einflüsse von himmlischen Persönlichkeiten, die für unser tägliches Wohlergehen zuständig sind. Na, und in diesen Teichen haben dann diese Hindus alle gebadet während dieser Phase, und dort sollten sie dann auch Krishna wieder treffen. Und Krishna kam mit den ganzen Yadus, mit der ganzen Yadu-Dynastie, eine riesige Prozession, weil das waren Könige und Prinzen. Und die kamen auf sehr opulenten Kutschen, vielleicht ritten sie auch auf großen, majestätischen Elefanten. Und als die Einwohner von Vrindavan, die Gopis, die Kuhhirtenmädchen, die Kuhhirtenjungen, die Mutter von Krishna, also eigentlich die Pflegemutter, Nanda Maharaj, als sie Krishna sahen auf dieser Kutsche, und zwar genauso wie ihr das jetzt hier seht, Lord Jagannath, also Krishna auf der rechten Seite, Balaram, der Bruder, auf der linken Seite und die Schwester Subhadra Devi in der Mitte. Sie waren auf so einer Kutsche. Und als die Einwohner diese Kutsche sahen, da waren die Einwohner von Vrindavan natürlich unglaublich in Ekstase, im wahrsten Sinne des Wortes. Und nicht nur sie, sondern Lord Jagannath, also Krishna, war auch in Ekstase und Balaram und Subhadra so sehr, dass, wie man sieht, die Gliedmaßen schrumpften in den Körper hinein. Sie hatten so ein Lächeln, dass und sie konnten gar nicht genug bekommen, die Geweihten, ihre Geweihten zu betrachten, dass sie sehr, sehr große Augen bekamen. Und das ist die Form von Lord Jagannath, also Jagannath oder Krishna in der größtmöglichen Ekstase. Und die Einwohner von Vrindavan haben dann gesagt, ihr kommt wieder mit nach Vrindavan. Und haben dann die Zügel genommen und haben diese Kutsche gezogen. Und das ist eigentlich die Bedeutung des Jagannath-Festivals, dass die Geweihten Krishnas, die Gaudiya Vaishnavas, deren höchstes Ziel ist nicht, wie sagt man, Lakshmi Narayan, sondern Radha Krishna in Vrindavan. Sie ziehen diesen Wagen oder versuchen diesen Wagen wieder zurückzuziehen nach Vrindavan. Man könnte jetzt sagen, ja, zieht doch auch nach Dwaraka. Aber Shivatma hat vorhin dieses Lied gesungen, Jaya Radha Madhava. Und das ist von Bhaktivinoda Thakur verfasst. Und in diesem Lied sagt Srila Prabhupada, ist alles enthalten, was für uns wichtig ist. Die Sri Sri Radha Madhava, Radha Krishna, dann Kunja Vihari, die Wälder und Haine von Vrindavan, Gopi Jana Vallabha, die Kuhhirtenmädchen und die Kuhhirtenjungen, und der Govardhan-Hügel, dann Mutter Yashoda und der Yamuna-Fluss und die Einwohner von Vrindavan, Braja Jana Ranjana. So, deshalb also der erste Grund und auch zur Beruhigung, das war der wichtigste und deshalb auch der längste Grund, ist Lord Krishna selbst, um am Jagannath-Wagenfest teilzunehmen. Der zweite Grund, wir können nicht einfach sagen, ja, ich bin ein Geweihter Krishnas, ich gehe jetzt zum Krishna-Fest nach Berlin und ziehe Krishnas Wagen. Wenn wir so zum Jagannath-Festival gehen, wird das nicht sehr zufriedenstellend für uns. Warum nicht? Weil Krishna sagt zu Arjuna im Adi Purana, diejenigen, die denken, sie seien meine direkten Geweihten, sind eigentlich gar nicht meine Geweihten. Nur diejenigen, die sich als die Geweihten oder als die Diener meiner Geweihten betrachten, das sind meine echten Geweihten. Die habe ich sehr, sehr lieb. Und diejenigen, die Krishna ohne die Geweihten verehren wollen, die werden mit Krishna nicht wirklich in Berührung kommen. Das ist wie, wir waren bei dem lieben Jayadev untergebracht und auf seinem Hof ist ein wunderschöner, großer Hund. Der sieht fast aus wie ein Löwe. Also wenn ihr einen echt schönen Hund sehen wollt, dann müsst ihr zu Jayadev kommen. Das ist ein, also da, man sagt ja immer Hunde, das ist nicht so ein bisschen Mutschi und die Devotis sind nicht so berühmt dafür, dass sie alle einen Hund zu Hause haben. Aber als ich diesen Hund gesehen habe gestern, dachte ich, oh, also wenn ich mal einen Hund haben sollte, dann muss das auch so einer sein. Und ihr kennt das sicher. Man macht einen Jabberwalk im Park und plötzlich kommt ein Hund. Ja? Und ist vielleicht auch ein bisschen aggressiv. Höre ich das da bellen irgendwo?
Ja.
Okay. So, und wenn man dann ablehnend ist gegenüber dem Hund und sagt, fass mich nicht an, ne? Berühr mich nicht, du Köter, oh, dann kommt das Herrchen oder das Frauchen und dann sind schon mal alle Sympathien, die sind schon mal alle Voraussetzungen, um mit diesem Frauchen oder mit diesem Herrchen eine gute nachbarschaftliche Beziehung zu haben, die stehen schon mal unter einem sehr ungünstigen Stern. Wenn man sagt, du Köter, fass mich nicht an, du bist Mutschi. Und genauso, wenn man aber dem Hund positiv gegenübertritt und sagt, okay, Hunde sind jetzt nicht die reinsten Tiere, aber Germane Gavi Hastini, Shuni Chaiva, Shvapakecha, Pandita Sama Dashina, die demütigen Weisen sehen Kraft wahren Wissens. Vinaya, mir fehlt gerade die erste Zeile. Die demütigen Weisen sehen Kraft wahren Wissens in einem edlen und gelehrten Brahmana, in einem Elefanten, in einer Kuh, in einem Hund und auch in einem Hundeesser. Also in Indien und auch in anderen Teilen der Welt, in Südchina, gibt es Menschen, die mit großer Begeisterung Hunde verzehren. Aber die demütigen Weisen sehen überall in allen Körpern die spirituelle Seele. Die spirituelle Seele, die von unserer spirituellen Seele nicht verschieden ist, was den Wert betrifft. Das ist nur ein zeitweiliger, ist eine zeitweilige Situation, wo die Seele sich erniedrigt hat, dadurch, dass sie in einen niederen Körper Geburt genommen hat. Aber die Seele an sich ist nicht niedriger wert oder nicht höher wert, sondern wir werden von Krishna alle gleich betrachtet. Samoham, Sabhabhuteshu, Namedveshustina, Priyaha. So, wenn man diesem Hund freundlich gegenübertritt und sagt, okay, Krishna ist auch als Überseele im Herzen eines Hundes und vielleicht ist diese Seele ja durch unglückliche Umstände da reingekommen, ich versuche mal positiv, eine positive Vibration zu entwickeln. Dann oft sind Hunde dann auch sehr freundlich und dann kann man auch mit dem Herrchen oder mit dem Frauchen gleich eine sehr gute Beziehung haben. Genauso ist das auch mit Krishna. Wenn wir den Geweihten Krishnas gegenüber freundlich sind und ihnen sogar dienen, dann wird Krishna daran sehr großes Gefallen finden und uns auch in seinen Kreis der Geweihten mit einbeziehen. Das waren die zwei wichtigsten Gründe. Und ihr wollt jetzt noch wissen, was die letzten drei Gründe sind. Und kann mir jemand diese Einladungskarte vom Ratha Yatra bringen? Die habe ich irgendwo draußen auf dem im Vorraum gesehen. Oh, wow. So, Dankeschön. Noch besser. Die letzten drei Top-Gründe, um am Juggernaut Wagen festzulegen, sind Chant, Dance, Be Happy. Ja. So, ganz kurz, um darauf einzugehen, wo immer die Geweihten sind, wird auch der heilige Name lobpriesen. Selbst in der Bibel wird gesagt, ich habe das mir heute rausgeschrieben, in Matthäus 18.20.com. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist pure Bhagavatam-Philosophie. Ja? Wo immer man zu den Devotis kommt, wir sind hier alle hierher gekommen. Was ist das Programm? In Krishnas Namen lobpreisen wir ihn. Entweder wir singen seinen heiligen Namen oder wir berichten über seine Herrlichkeiten. Und so kommt man automatisch mit Krishna in Kontakt, einfach durch die Gemeinschaft der Geweihten. Und Dance, der vierte Top-Grund. Ja, wenn das Singen sehr ekstatisch wird, dann irgendwann hat man das Bedürfnis, seine Freude auch physisch zum Ausdruck zu bringen und zu tanzen. Für Gott zu tanzen, da lässt man alles raus. Und in diesem Zusammenhang gab es mal einen großen Geweihten, den wir auch auf diesem Altar hier stehen haben, nämlich Jagannath Das Babaji. Das ist, ihr seht die, auf der untersten Stufe seht ihr die sogenannte Guru Parampara. Das sind die wichtigsten Vaishnava Acharyas der letzten ungefähr 150 Jahre. Und ihr seht ganz auf der rechten Seite einen Heiligen namens Jagannath Das Babaji Maharaj. Und Jagannath Das Babaji Maharaj, auch auf dem Bild, ist er schon in einem betagten Alter. Und er war der Shiksha-Guru von Bhaktivinod Thakur. Und Bhaktivinod Thakur war wiederum der Shiksha-Guru von Gorkishor Das Babaji, der Diksha-Guru von Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war. Und wir alle wissen, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur war der spirituelle Meister von Srila Prabhupada. Und Jagannath Das Babaji, er war nachher schon, ihr werdet staunen, 135 Jahre alt, so heißt es. Er war fast blind, die Augenlider, so hieß es, die fielen ihn immer runter. Und er hatte einen Diener, einen sehr treuen Diener, namens Bihari, hieß der, Bihari. Ein großer, kräftiger Kerl, ein Fels in der Brandung. Und der trug Jagannath Das Babaji in einem Korb, immer oben auf seinem Kopf. Eine sehr, sehr, sehr rührende Szene. Der Diener, ein großer, kräftiger Mann, der seinen Guru auf einem Korb, auf dem Kopf, in einem Korb trägt, weil der nicht mehr laufen konnte. Der war 135 Jahre alt und es hieß, dass man ihm manchmal helfen musste, die Augenlider, also man musste manuell ihm die Augenlider hochziehen, damit er was sehen konnte. Ja? Das war Jagannath Das Babaji und trotzdem war er immer mit Ekstase erfüllt und er lebte eigentlich in Vrindavan. Man brachte ihn nach Mayapur zu einer Pilgerreise und immer wenn die Devotis einen Kirtan gemacht haben und er sehr intensiv wurde, man konnte es nicht glauben. Plötzlich sprang jemand aus dem Korb heraus und fing an zu tanzen. Haribol, Haribol. Und wenn der Kirtan vorbei war, dann musste man ihn wieder in den Korb reintragen und Bihari nahm ihn dann wieder auf den Kopf und es ging weiter. Und wenn dann nach einigen Stunden wieder eine Gora-Arti, wir nannten das früher, als ich im Bhakta-Programm war, nannte man das einen Vernichtungskirtan. Gibt es das Wort noch?
Jetzt wieder.
Vernichtungskirtan. Ich glaube, das haben sich deutsche Devotis ausgedacht. Also wenn so ein Kirtan wieder losbrauste, dann sprang der Jagannath Das Babaji wieder aus dem Korb und von Altersschwäche war weit und breit nichts mehr zu sehen. Das ist der vierte Topgrund, warum wir zum Jagannath Wagenfest gehen sollten. Dance. Und das letzte ist fast schon selbsterklärend. Das Ganze, alle vier vorher aufgezählten Punkte, machen die spirituelle Seele tief im Herzen glückselig. Wir sind alle spirituelle Seelen. Satchit Ananda Vigraha, wie der höchste Herr. Nur natürlich in einem winzigen Ausmaß. Und ich habe hier ein Zitat von niemand anderem als John Lennon. Als ich 5 Jahre alt war, sagt John Lennon, hat mir meine Mutter immer gesagt, dass Glück der Schlüssel zum Leben ist. Glück ist der Schlüssel zum Leben. Als ich zur Schule ging, fragten sie mich, was ich werden will, wenn ich groß bin. Ich schrieb glücklich. Sie sagten mir, dass ich die Aufgabe nicht verstanden habe. Aber ich sagte ihnen, dass sie das Leben nicht verstanden haben. Ein schönes Zitat von John Lennon. Also die spirituelle Seele sucht nach Glück. Eigentlich Krishna selbst strebt immer nach Glück. Ja, Ishvara Paramakrishna, Satchit Ananda Vigraha, Anadya Adya Govinda, Sarva Karana Karanam. Er ist auch Atmarama, er ist in sich selbst zufrieden. Und dass er mit seinen Geweihten Austausch hat. Der einzige Grund dafür ist dieses Glück mit anderen, mit seinen Teilchen zu teilen. Und wenn das Glück, wir kennen das zum Beispiel, wenn ein Mann und eine Frau zusammenkommen und da wirklich Liebe ist, richtige Liebe, dann entsteht oft der Wunsch, lass uns ein Kind bekommen, um diese Liebe noch zu erweitern mit unseren Kindern. Und man kann so ähnlich, dieses Prinzip kann man ähnlich auf Krishna anwenden. Krishna ist ja Atmarama, heißt es, in sich selbst zufrieden. Warum erschafft er Teilchen? Er ist in sich selbst schon zufrieden. Nein, er möchte diese Freude noch teilen. Hare Krishna. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay. Wir haben noch eine Gitarre mitgebracht. Es hat sich rumgesprochen. Und falls ihr vielleicht noch eine oder zwei Fragen habt, die euch auf der Seele, auf dem Herzen brennen, sagt man das? Auf der Seele brennen?
Hare Krishna, vielen Dank für dein Lecture. Ich habe eine Frage. Wir denken, dass wir glücklich sind, wenn wir unsere Gefühle befriedigen, also Sinne befriedigen. Können Sie vielleicht ein paar Tipps geben, wie können wir das auf diese Plattform, also verzichten von der Sinnbefriedigung, und sondern also glücklich sein ohne
Dach. Also wenn ich dich richtig verstanden habe, wie kann man das Glück, welches man aus materieller Sinnenfreude herauszieht, wie kann man das reduzieren und
genau.
Dann...
Plattform, also glücklich zu sein.
Okay. Das stimmt. Das Problem bei der materiellen Sinnenbefriedigung, sagt Krishna in der Bhagavad Gita, ist, dass dieses Glück einen Anfang und ein Ende hat. Und daher erfreut sich der Weise nicht an diesem Glück. Das heißt, das materielle Glück ist oft die Ursache für Leid. Das, was wir denken, jetzt habe ich Glück erfahren, genau dieses Glück ist die Ursache für Leid. Gutes Beispiel, Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Wer ist ehrlich von euch und hat schon mal ein Elfmeterschießen mitverfolgt? So. Das Glück und das Leid liegt manchmal nur Millimeter auseinander. Also wenn der Fußballspieler den Ball gegen den Pfosten schießt, und zwar nur vielleicht nur ein paar Millimeter. Das kann bedeuten, dass 300 Millionen Menschen, ich weiß nicht, wie viele Menschen zum Beispiel in Brasilien leben oder so, ne? 300 Millionen Menschen fallen in tiefe Depressionen. Ja? Und das andere Land, die jubeln und sind überglücklich. Aber wenn man genau hinschaut, man kann das manchmal sehen, in Stadien gibt es ja manchmal die sogenannte Ostkurve, da sind dann die Heimfans und in der Westkurve sind die Fans von der Auswärtsmannschaft. Und dann sieht man, wie eine ganze Kurve in Jubeltränen ausbricht. Und genau auf der anderen Seite liegen die Leute weinend sich in den Armen und werden getröstet. Und die ganze Schminke von den Flaggen, die sie sich bemalt haben, die läuft so runter. Ja, also ich finde, es gibt kaum ein besseres Beispiel, ne? Zu sehen, wie das Glück die Ursache von Leid ist. Es gibt keine Win-Win-Situation. Wie viele Mannschaften, ich war früher mal ein richtiger Fußballfan, aber das hat sich mittlerweile ein bisschen gelegt. Aber wie viele Mannschaften treten da an bei diesem Turnier? Wer ist?
32.
So 32 und am Ende ist nur ein Land ist nur happy. Was für eine miese Ausbeute. So. Ja.
Anita, ein Ball rennt sie hinterher. Das sind doch die Paradoxe.
Bitte?
Anita sagt, die alle hinter einem Ball hinterher. Der hat 32 Mannschaften.
Genau. Ja, so ich denke, das sollte uns schon mal nachdenklich machen. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ne? Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und wenn man ein bisschen weise geworden ist, Bahunam Janmanam Ante, das kann viele Geburten und Tode dauern, bis man irgendwie merkt, irgendwas läuft ja verdammt schief in der materiellen Welt. Das kann es doch nicht sein. Dann fängt man an, Fragen zu stellen. Ist da vielleicht etwas anderes? Ein Glück, was mich wirklich vom tiefen Herzen erfüllt. Und zwar nicht einfach nur 4 Jahre, ist ja schon lange. Jetzt müssen die Deutschen wieder 24 Jahre darauf warten. Oder so. Oder wie die Engländer, 52 Jahre. Oder wie die Uruguayer, 88 Jahre. Das weiß ich noch, die waren die ersten Weltmeister, 1930. So lange warten die schon. So, die Kunst ist es, den Ursprung aller Freude zu erkundschaften. Und wir kennen dieses Buch, Krishna-Buch, da gibt es diesen schönen Untertitel, die Quelle aller Freude. Das ist der Name Rama, ist die Quelle aller Freude. Und wenn wir uns mit Krishna verbinden, durch hingebungsvollen Dienst, dann werden wir von innen her ganz von selbst mit Freude erfüllt. Das wird im Nektar der Hingabe beschrieben. Da gibt es, ist auch interessant, da gibt es die Top 5, wie kann man sie nennen? Die Top 5 Ergebnisse, die folgen, wenn man hingebungsvollen Dienst darbringt. Und einer davon ist, dass wir sofort Erleichterung verspüren von den Leiden des materiellen Daseins. Und ein anderes Ergebnis, dass wir von tief her uns völlig zufrieden fühlen. Ja. Und wie wir das machen, das ist, nennt sich Sadhana. Am Anfang bedeutet es eine Übung, weil wir sind noch nicht auf der spontanen Ebene, dass wir spontan Krishna immer dienen wollen. Auf der Stufe sind die meisten von uns nicht. Sondern wir verstehen, dass das der Vorgang oder die Methode ist. Aber wir brauchen eine tägliche Übung, die wir auch mal ausführen, wenn es uns nicht so Spaß bringt. Dann führen wir sie trotzdem aus. Und wenn man das für viele Jahre macht, dann wird diese Übung immer mehr die geht buchstäblich, oder man sagt, die geht so in Fleisch und Blut ein, ne? Hare Krishna. So, irgendwann steht man von alleine auf morgens, weil man weiß, morgens sind die beste Zeit, um zum Beispiel den heiligen Namen zu chanten. Man steht morgens von alleine auf. Man braucht nicht jemanden, der einen dauernd daran erinnert. Ja, und auf diese Weise hoffe ich, dass ich deine Frage ein bisschen beantworten konnte.
Da kann man das Glück bekommt man also nicht sofort, man muss daran arbeiten. Und
das hängt ganz von Krishna ab.
Und also das für Krishna sozusagen.
Oft ist es so, dass wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man kriegt so Vorschusslorbeeren, nennt man das. Wir haben alle schon erlebt, als wir dann das erste Mal oder das zweite Mal vielleicht in ein Krishna-Zentrum gekommen sind, plötzlich wurden wir auch richtig glückselig und haben uns gefragt, wo kommt denn diese ganze Begeisterung her, diese ganze Ekstase? Also mir ging es so, beim zweiten Mal dachte ich so, wow, was ist denn hier los? Hare Krishna chanten, wieso habe ich das nicht schon längst gemacht? Und plötzlich, dann wurde mir erklärt, ja, Krishna hat mal so richtig den Blisshahn, so wurde das genannt, der Blisshahn, der wurde mal so richtig aufgedreht, also der Wasserhahn, wo der Nektar rausgekommen ist. Und dann plötzlich dreht Krishna diesen Nektarhahn wieder zu. Und wir so, Harimo! Hol! Wieso bin ich denn gar nicht mehr in Ekstase? Und ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dann plötzlich merkt man, diese innere Freude, ich spüre sie nicht, wo ist sie? Aber dann sind wir schon ein bisschen süchtig geworden. Das ist wie wenn man den Nektar schon mal gekostet hat. Oder der Hai, der im Ozean schwimmt, der hat ein bisschen Blut geleckt. Und im positiven Sinne, wenn man einmal diesen Nektar gekostet hat, dann ist man die ganze Zeit, wo ist der Nektar? Wo ist der Nektar? Ich kann nicht mehr ohne diesen Nektar leben. Und das ist Krishna. Und dann heißt es harte Arbeit. Dann müssen wir wirklich uns jeden Tag vom Neuen anstrengen.
Ich fand es sehr interessant, wo du gesagt hast, dass eigentlich Ratha Yatra hatte auch Jagannath, Baladev und Subhadra auf einem Wagen. Und in Berlin ist es ja immer noch so. Aber meine Frage wäre, warum ist es in einigen Städten denn jetzt so aufgestuft? Weißt du was vielleicht?
Ich würde da mal mich ganz elegant aus der Affäre ziehen. Wenn Krishna möchte, kann er auch, wir wissen, dass er 16.108 Ehefrauen hatte und alle wollten ihn heiraten, aber nicht, stell dir vor, du heiratest und musst dich mit 16.108 Frauen gleichzeitig heiraten. Das ist irgendwie nicht so toll. Man möchte eine richtige Hochzeit, so, wo man sich nicht hinten anstellen braucht. Und Krishna erweitert sich in 16.108 Erweiterungen und heiratet jede einzelne Frau gesondert. Eine in sich vollkommene Hochzeit. Und nicht nur das, die Eltern von Krishna, die möchten natürlich bei jeder einzelnen Hochzeit gegenwärtig sein. Stellt euch vor, ihr seid Eltern und eure Tochter oder euer Sohn heiratet und dann stellt ihr fest, er heiratet aber 16.108 Mal. Dann fragt ihr euch ja, zu welcher Hochzeit soll ich denn jetzt? Aber Krishna ist so mächtig, dass er sogar seinen Geweihten die Fähigkeit gibt, sich auch zu erweitern in 16.108. Formen. Und es wird gesagt, dass Mutter Devaki und Vater Vasudev, die haben sich auch 16.108 Mal erweitert, um an jeder einzelnen Hochzeit teilzunehmen. Und genauso ist jetzt so meine erste Idee, dass wenn Krishna möchte, reitet er eben auf einer einzelnen Kutsche und hat hinter sich dann, ich weiß nicht, wie die Reihenfolge ist, vielleicht ist sie auch, gibt es da eine bestimmte Reihenfolge? Wer von euch ist der absolute Juggernaut-Wagenfestexperte?
Nee!
Experte nicht.
Also ich weiß nicht, ob es da eine feste Reihenfolge gibt. Vielleicht, man sieht manchmal in Jagannath Puri, sind die manchmal nebeneinander. Weil die Straße, das ist die Antwort. Die Straße ist so breit in Jagannath Puri, dass sie einfach aus einer Kutsche drei gemacht haben und immer noch diese Konstellation immer noch stattfindet. Aber die Fifth Avenue hat eben halt nicht diese Breite oder der Kurfürstendamm oder wie heißt das?
Unter den Linden.
Wobei, unter den Linden hätte Chance. Das hätte, wenn man das richtig organisiert, könnte man drei Wagen nebeneinander und dann... Ja, also eine richtig tolle, also eine wissenschaftliche Antwort habe ich jetzt nicht wirklich. Aber ich denke mal, das ist...
War von Param ein Jugendtraum, eine Western-Gitarre mal zu besitzen und wieder auf diese Gitarre zu spielen. Und das Krishna-Bewusstsein in Deutschland fing ja an.
Mit Srila Prabhupada in Amerika, das war 1965, ja. In Berlin fing es an, 1969, also in Deutschland 69. Und in der Zeit haben die jungen Leute, also meine Generation, eigentlich vorwiegend auf Gitarren gespielt und den heiligen Namen geschändet. Und wir können das aus der Blumenkinderzeit, auf der Hippie-Zeit erleben. Wir haben jetzt mal auf der Hinfahrt nach Berlin zwei Stunden nur von 1965 bis 1975 diese alten Lieder gehört, die damals aktuell und in waren, die was mit Krishna-Bewusstsein noch zu tun hat. Weil bei der Jugend gab es damals eine Bewusstseinsveränderung, die sehr stark war. Ne? Wo diese ganze Generation, meine Generation eigentlich den Wunsch hatte, mit Krishna, mit Srila Prabhupada und mit den Devotees und mit allen Vaishnavas Gemeinschaft zu haben und den heiligen Namen zu singen. Also aus dem materiellen Bewusstsein auszusteigen, rein ins spirituelle Bewusstsein und nur noch den heiligen Namen zu schämen. So, das war die Generation um 65 bis 75, 80 rein, ne? Und das war eine sehr schöne Zeit, es kamen so viele Erinnerungen hoch, als ich noch 19 oder 18 war und das erste Mal den heiligen Namen geschändet habe. Mit in Verbindung mit dieser Musik. Und Param ist ein sehr exzellenter Gitarrenspieler. Jetzt wollen wir mal einfach improvisieren, ein Stück aus der damaligen Zeit, wie junge Leute dann in Ekstase geraten sind, wenn sie den heiligen Namen gehört haben. Mit dem Beatle fing alles an nachher und es endete mit...